NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Dezember 1866. Der Todestag des britischen Landvermessers Sir George Everest.
Licht! Mehr Licht, verdammt nochmal!
Eine Szene wie aus einem Film. Auf einem Turm mitten in der Nacht irgendwo in Indien, sagen wir in der Nähe von Delhi. Ein eher klein gewachsener Mann steht neben einem gigantischen Theodoliten, einem Winkelmesser und brüllt. Die Signalposten sollen verdammt noch mal mehr Fackeln anzünden, um den Vermessungspunkt am Boden besser anpeilen zu können. So könnte es gewesen sein, damals Anfang des 19. Jahrhunderts. Der zornige Mann ist der britische Offizier und Landvermesser in Diensten der East India Company, George Everest.
Everest. Bitte? Ich heiße Everest.
Yes.
Die Familie stammte ursprünglich aus London und sie nannten sich Everest. Aber als es um den Namen für den höchsten Berg der Erde ging, da dachten die Leute, dass Everest besser klingen würde für einen so berühmten Gipfel. Deshalb heißt der Berg bis heute Mount Everest.
So it's usually pronounced Mount Everest.
Hier gibt es einen Berg, vielleicht der höchste der Erde, und er hat, soweit ich entdecken konnte, keinen lokalen Namen.
Schreibt Andrew Scott Waugh 1856 in einem Brief an das Vermessungsbüro in Kalkutta. Der junge Geodät ist neuer Vermessungsleiter der East India Company und Nachfolger von George Everest, sein Vorgänger und Mentor, dem er so vieles zu verdanken hat. Der höchste Berg der Erde soll daher Everest heißen.
Um damit den Namen des berühmten Leiters der präzisen geografischen Erforschung und Vermessung unsterblich zu machen.
Doch mit den Bergen hat George Everest zu Lebzeiten wenig im Sinn. Für ihn sind sie eher störende Hindernisse auf dem Weg zur präzisen Landaufnahme. Er will Indien vermessen. Vor allem den 78. Längengrad von der Südspitze des Subkontinents bis zum Fuße des Himalayas. Eine Entfernung von fast 2.500 Kilometern. Es ist bis dahin die längste Vermessung, die jemals in Angriff genommen wurde. Sie dauert fast 40 Jahre.
Es war eine unglaubliche Leistung. Und George Everest gilt als einer der bedeutendsten Männer seiner Zeit. Als er sich dann zur Ruhe setzte, war er berühmt. Seine Vermessungsarbeit wurde von dem damaligen Präsidenten der Royal Geographical Society in London als eine der faszinierendsten und wichtigsten Errungenschaften des 19. Jahrhunderts bezeichnet.
Mein Name ist John Kay.
Ich heiße John Kay und bin Schotte und schreibe seit mehr als 40 Jahren Bücher. Und eines der interessantesten Themen, das mir jemals begegnet ist, war die Lebensgeschichte von George Everest.
One of the most fascinating subjects I ever came across was the story of George Everest.
Seit 1790 wird George Everest in Wales geboren. Hier besitzt die Familie Ländereien. Eigentlich lebt sie in London, wo der Vater Anwalt ist. Klein George ist von Kindesbeinen an mit Längengraden vertraut, wohnt die Familie doch ganz in der Nähe der königlichen Sternwarte in Greenwich, durch die der Nullmeridian verläuft. George liebt die Welt der Zahlen.
Er hat
sich schon früh für Mathematik interessiert. Als er dann in die Armee eintrat, ging er zur Artillerie, wo Mathematik sehr nützlich war. Und dann hat er sich bei der East India Company beworben, die damals Indien regierte, bevor die britische Regierung die Kolonie übernahm.
Everest geht 1806 als junger Kadett zuerst nach Indien, dann nach Java. Die indonesische Insel steht während der Napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts für kurze Zeit unter britischer Kontrolle.
Und da hat er einige Vermessungsarbeiten übernommen und ging von dort dann zurück nach Indien und wurde Assistent von William Lambton.
William Lambton ist der große Mann der trigonometrischen Vermessung Indiens. Die Briten brauchen präzise Karten für ihre neue Kolonie. George Everest wird William Lamptons wichtigster Mitarbeiter.
Er beteiligte sich an der Verbesserung des sogenannten großen indischen Längengrades. Es war der Versuch, Indien von der Südspitze bis zum Himalaya genau zu vermessen. Man wollte nicht nur die genaue Größe Indiens dabei herausfinden, sondern auch etwas über die Erdkrümmung erfahren.
Bei der großen trigonometrischen Vermessung, so hofft der junge Offizier und Geodät Everest, wird er ganz bestimmt Karriere machen. Im Juli 1819 bricht George Everest von Hyderabad zu seiner ersten Vermessungsreise in den Osten Indiens auf.
Haben Urwaldgiganten gefällt, die die Sicht auf den Signalposten versperrten.
Notiert er noch optimistisch in sein Tagebuch.
Der Dschungel bestand aus Ebenholz und Teak und die Bäume waren 20, 30 Meter hoch, manchmal sogar noch höher. Und das dichte Unterholz war voller Tiger und Schlangen.
Monatelang quält sich der Vermessungstrupp zu Fuß durch dichten Urwald. Allein das Instrument, das sie für die Winkelmessung ihrer Dreiecksberechnungen brauchen, wiegt fast eine halbe Tonne.
Und dann, als alle Geräte aufgestellt waren, gab es einen gewaltigen Donner und es war, als hätte sich der Himmel in eine einzige Dusche verwandelt.
Die Mission endet in einer Katastrophe. Von den 150 Männern des Vermessungstrupps sterben 15 an Malaria. Der Rest schleppt sich mehr tot als lebendig zurück nach Hyderabad.
Das Dschungelfieber verfolgte meine Leute wie ein Nest voll aufgeschreckter Bienen. Von den Überlebenden glich kaum noch jemand einem menschlichen Lebewesen, sondern sie sahen aus wie Gerippe, die gerade aus dem Grab auferstanden waren. Ich habe den Gedanken missachtet, irgendwann einmal krank werden zu können. Ich dachte, ich sei unverwundbar. Aber meine letzten Tagesritte führten durch starke Sonne und über Boden, der gefüllt war mit Dämpfen und mit Malaria.
Auch Everest leidet an Malaria. Immer wieder muss er seine Vermessungsarbeiten in den nächsten Jahren unterbrechen.
Er wurde krankgeschrieben, aber nicht zurück nach Hause geschickt, sondern nach Südafrika. Es war damals ja ebenfalls britisch und ein beliebter Erholungsort für all diejenigen, die von einer der vielen indischen Krankheiten befallen waren.
Nach seiner Genesung kehrt Everest nach Indien zurück. Er arbeitet besessen weiter an der großen Vermessung. Als dessen Leiter William Lambton 1823 stirbt, übernimmt Everest die Führung.
Everest setzte die Vermessung des 78. Längengrades bis hoch nach Dehradun am Fuß des Himalaya fort. Dort hat er dann die letzten Vermessungen vorgenommen und auch die ersten Himalaya-Gipfel bestimmt. Die Methode, die sie benutzten, war die sogenannte Triangulation. Das bedeutete, man vermaß eine Basislinie auf dem Erdboden, die rund 10 Kilometer lang war. Dafür musste zunächst die Landschaft von allem Möglichen befreit werden, damit man ungehinderte Sicht bekam, um die Entfernung auch messen zu können. Und das musste sehr, sehr exakt geschehen.
Am Anfang nutzen Everest und seine Gehilfen Eisenketten, um die Basislinie zu vermessen, später sogenannte Ausgleichsstangen.
Das Problem war, ob Metallketten oder Stangen, alles dehnte sich in der Hitze und durch die häufigen Temperaturschwankungen aus.
Ungenauigkeiten, die Everest hasst. Immer und immer wieder kontrolliert er die Messung, bis sie exakt sind.
Und dann musste man nur noch den Winkel zu dem zu vermessenen Punkt im Gelände bestimmen. Aus der Länge der Basislinie und dem Winkel konnte man dann ein Dreieck konstruieren.
Jahr für Jahr wächst die Ansammlung aus trigonometrischen Punkten und Dreiecken und legt sich wie ein Spinnennetz über Indien. Mitte des 19. Jahrhunderts ein gewaltiges Unternehmen. Oft müssen Everests Männer hohe Vermessungstürme in die Landschaft bauen. Auf die wird der massive Theodolit gehievt, um von dort die Winkel für die Triangulation festzulegen.
Das große Holzding hatte die Ausmaße eines kleinen Traktors. Man brauchte 12 Mann, um ihn überhaupt anzuheben. Und in der Ebene allein 6 Ochsen, um ihn zu bewegen.
Den Einheimischen sind Everest und seine Vermessungstrupps unheimlich.
Die Priester wiegeln die Bauern auf und machen sie glauben, dass Männer, die mitten in der Nacht auf Hügel klettern und Feuer anzünden, irgendwelche geheimen Treffen mit übernatürlichen Wesen abhalten und dass dadurch die Götter verärgert werden.
George Everests Welt sind die Zahlen, die Strecken, die Winkel, die Höhen. Der ehrgeizige Pedant macht sich schnell unbeliebt. Er ist rechthaberisch und aufbrausend, ein Choleriker.
Er gab zum Beispiel den Befehl, ein Pferd sofort zu erschießen, sollte es in der Nähe seines Zeltes in der Nacht wiehern, während er schlief. Er war unglaublich intolerant gegenüber jeder Art von Störung.
Everest fordert bedingungslose Disziplin. Hinter seinem Rücken wispern nicht nur die Inder.
Er ist der übellaunigste Sahib in ganz Indien.
Ich glaube, er war wirklich der mürrischste und jähzornigste britische Offizielle in Indien. Er mochte Indien nicht besonders. Er war weder an den Indern noch an deren Kultur besonders interessiert. Und soweit ich weiß, hatte er auch keinerlei Beziehung zu Inderinnen oder überhaupt zu Frauen, bis zu seinem Ruhestand.
Vielleicht liegt es an den Krankheiten, die ihn seit seinen ersten Jahren in Indien quälen. Das Dschungelfieber zwingt ihn immer wieder ins Lazarett. Ständige Durchfälle plagen ihn. 1835 notiert er in sein Tagebuch:
Teuflische rheumatische Schmerzen in den Knochen, kein Appetit, Gedärme total durcheinander, Magen kraftlos und der ganze Körper offensichtlich zerstört. Einmal haben sie mich fast ausgeblutet. Ich hatte mehr als 1000 Blutegel, 30 oder 40 Schröpfköpfe und dazu noch diese Übelkeit erregende Arznei. Ich war so geschwächt, dass ich manchmal nicht mehr wusste, ob ich noch lebe oder schon sterbe.
Nach 25 Jahren in Indien kehrt George Everest schließlich gesundheitlich schwer angeschlagen 1843 nach London zurück. Seine Vermessungsarbeiten über mehr als 21 Breitengrade hatte er 2 Jahre zuvor abgeschlossen. Der schottische Buchautor und Everest-Biograf John Kay.
Als durch diese große Längengradvermessung ganz Indien von trigonometrischen Punkten überzogen war, deren genaue Position man kannte, konnte man anfangen, exakte Karten zu zeichnen. Und die waren genauer als alles, was es zu dieser Zeit bereits gab. Ohne genaue Karten konnte die East India Company zum Beispiel die Höhe der Steuern nicht festlegen, die ein Landbesitzer zu zahlen hatte. Aber es hatte auch andere praktische Nutzen, zum Beispiel für den Bau der Eisenbahn oder von Telegrafenmasten. Für all das brauchte man exakte Karten.
All depended obviously on fairly accurate mapping.
Als die ersten Karten für Südindien dann fertig waren, stellte man allerdings fest, dass Indien dort gut 60 Kilometer schmaler war als auf älteren Karten dargestellt. Deshalb könnte man auch sagen, dank Everest und Lambton und der großen Landvermessung erlitt Britisch-Indien seinen größten Landverlust in der Geschichte.
Its greatest ever loss of territory.
George Everest verbringt die letzten Lebensjahre im Kreise seiner Familie. Der Pedant ist im Alter milde geworden. Mit 55 heiratet er die mehr als 30 Jahre jüngere Emma Wing. Die Everests bekommen noch 6 Kinder. Für seine Verdienste schlägt Königin Victoria ihn 1861 zum Ritter. Er ist angesehenes Mitglied der Royal Geographical Society und ein berühmter Mann. Sir George
Everest, bitte. Nennen Sie mich Everest, nicht Everest.
Stirbt am 1. Dezember 1866 in Greenwich im Alter von 76 Jahren.
Er war ein Besessener in jeder Beziehung. Die große Vermessung Indiens wäre wohl niemals beendet worden, hätte es nicht einen so von seiner Arbeit besessenen Menschen an deren Spitze gegeben wie ihn.
Den Mount Everest, der seinen Namen unsterblich macht, hat er, soweit bekannt, niemals gesehen.
Im
Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Sir George Everest, der heute vor 150 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.